Jetzt kommt der Baum. Mit dem wollen wir uns jetzt hier beschäftigen. Mit dem Klima und den Bäumen in den Städten und in den Gärten. Es gab ja jetzt einige heiße Sommer, viel zu wenig Niederschlag im übrigen Jahr. Das macht ja Flora und Fauna ganz allgemein zu schaffen. Und eben ganz besonders Stadtbäumen, die durch versiegelte Böden leiden. Ich könnte Ihnen jetzt auf Anhieb 5 dicke alte Bäume nennen, die es in meinem Kiez erwischt hat in den letzten Jahren. Einige sind weg, andere stehen verdorrt herum. Auch in den Gärten sind weniger Bäume zu sehen, wie ich das beobachte. Ja, was nun? Muss der Baumbestand in der Stadt verändert werden? Was mache ich im Garten, damit ich einen klimafreundlichen, widerstandsfähigen Baum finde? Darüber spreche ich jetzt mit Jörg Schneider, Vorsitzender des Landesverbands der Baumschulen Berlin-Brandenburg. Guten Morgen, Herr Schneider.
Ja, guten Morgen, Frau Herzog. Hallo.
Mal ganz grundsätzlich, wie ist denn die Situation in den Städten, in den Gärten beim Baumbestand aktuell?
Ja, also was wir beobachten als Baumschulisten, und ich komme auch viel rum in Gärten, ist schon sehr dramatisch. Die Trockenheit, gerade so bei den einheimischen Bäumen, ist ja wahnsinnig viel Totholz in den Bäumen. Wir bemerken, Schadinsekten haben die Bäume dann befallen, weil sie halt unter Trockenstress und der Hitze leiden. Man kann sagen, so ein Baum, der unter Stress leidet, der riecht tatsächlich etwas anders. Also wir Menschen riechen das nicht. Aber Schadinsekten haben da ganz andere Ortungen. Und gerade so ein holzschädigender Bockkäfer, der riecht dann, wenn ein Baum unter Stress steht, und dann hat er leichtes Spiel, und dann setzt er dem Baum womöglich noch den Todesstoß, indem er dann eindringt und dort sein Unwesen treibt im Kernholzbereich eines Baumes. Und das sieht man dann auch tatsächlich den Kronen an. Mhm. Die trocknen immer stärker zurück, der Totholzanteil steigt, und am Ende kann es sein, dass der Baum dann auch stirbt.
Also ich könnte es jetzt gar nicht sagen. Ich habe eben ja gesagt, bei uns in den Gärten und auf den Straßen sind einige Bäume betroffen. Das sind aber ganz unterschiedliche. Das sind Linden genauso wie Platanen und so weiter. Gibt es denn Baumarten, die ganz besonders wenig widerstandsfähig sind gegen die klimatischen Auswirkungen?
Ja, also das ist auch ein laufender Prozess. Also wir beobachten, es sind schon natürlich eher so Pioniergehölze, die sich, die den Klimawandel in Anführungsstrichen, gerade auch im städtischen und im Gartenbereich, also nicht so gut widerstehen können. Dazu gehört zum Beispiel die Birke. Mhm. Die Birke ist ein klassisches Pioniergehölz, also die hat eine große Verbreitung dann so auf Brachflächen, wo es nur Sand und ein paar Unkräuter gibt und dann, oder Wildkräuter, und dann kann die Birke, das ist sozusagen so der erste Baum, zusammen auch mit der Pappel übrigens, das sind so die ersten Gehölze, die sich dann auf diesen Brachflächen dann ausbreiten können, und diese Bäume sind so die Pioniere, und dann wachsen andere Bäume nach, dann folgt die Buche, die Eiche, je nach Standort und Bodenverhältnissen, und die Birke und die Pappel verschwinden dann. Es ist dann ganz natürlich, eigentlich ist das ein natürlicher Prozess. Diese Pioniergehölze werden dann auch nicht so sonderlich alt. Also wenn eine Pappel 100-jährig ist, dann ist das schon ein stolzes Alter, auch für die Birke.
Was kann ich denn da eigentlich tun? Wenn ich wieder so einen heißen Sommer habe, wollen wir mal hoffen, dass das in diesem Jahr jetzt nicht so heiß und trocken sein wird, damit nicht die Bedingungen wieder ganz schlecht werden für die Pflanzen und für die Bäume. Aber wenn das wieder so weit kommt, nützt es was, wenn ich einfach rausgehe und gieße im Garten oder vor der Tür?
Also ein schönes Beispiel, Frau Herzog. Ich war letzten Sommer, war ich mit meiner Frau, und hatten wir einen Spaziergang gemacht durch Kreuzberg. Also ich bin selber Spandauer, wohne hier draußen ein bisschen am Stadtrand und habe da auch ja unsere Baumschule. Und da sind wir an Bäumen vorbeigelaufen, weiß ich noch genau. Und da gab es Linden, und da gab es einige Anwohner, die unter den Linden sich so kleine, süße, ich sag jetzt fast so Mini-Gärtchen so eingerichtet haben.
Das sieht man häufiger, ja.
Genau. Und dann blühten da so Wildblumenmischungen. Und diejenigen, die sich um diese kleine Blumenrabatte um den Baum herum gekümmert haben, die haben natürlich auch regelmäßig gewässert. Und man sah so eindeutig, dass die Linde, die dieses kleine, ja, die kleine Blumenwiese um sich hatte, ein deutlich besseres Kronbild hatte als die folgenden Bäume, die eben keine Betreuung hatten. Also ich muss da wirklich an alle Berlinerinnen und Berliner appellieren, wenn wir wieder so einen heißen Sommer bekommen sollten, bitte, bitte kümmern Sie euch alle um eure Bäume in eurer Straße. Wir können nicht immer nur nach oben rufen und sagen, ah, der Senat muss und die brauchen mehr Leute beim Grünflächen und Umweltamt. Personalknappheit haben wir überall. Nein, wir müssen echt zusammenrücken, damit wir unsere wertvollen Stadtbäume gerettet bekommen und erhalten können. Und da muss jeder die Ärmel hochkrempeln und wirklich ran.
Das ist sicherlich richtig, genau. Und ich glaube, das wird auch viele Hörerinnen und Hörer interessieren, weil das ja jedes Jahr leider eben aufs Neue kommt, diese Frage, gieße ich jetzt oder gieße ich nicht? Da gibt es ja auch immer so ein bisschen divergierende Meinungen. An alle, die jetzt eine Frage haben zum Gartenbaum oder auch zum Baum vor der Haustür, gerne rufen Sie uns an, 030 30 20 0040. Und dann gucken wir mal, ob wir das Problem, die Frage hier beantworten können. Herr Schneider, nun ist es soweit, in meinem Garten oder vor meiner Tür, der Baum ist kaputt. Der hat einen Pilzbefall oder er ist einfach eingegangen aufgrund der klimatischen Bedingungen, dann wird er gefällt und was dann? Was mache ich denn zum Beispiel hinterm Haus in meinem Garten? Jetzt will ich einen Baum haben. Wir haben das heute Morgen, Thomas Fitzel, Kollege, Autor, der hat einen Baum in seinem Garten neu gepflanzt und hat Sie auch gefragt, den Beitrag kann man auch nachhören auf RBB Kultur, hat Sie auch gefragt, was ist denn jetzt der eierlegende Wollmilchsaubaum, der alles erfüllt, was ich mir wünsche? Gibt's das überhaupt?
Ja, das gibt es. Zum Beispiel, den habe ich bei mir selber im Garten. Das ist der Apfeldorn zum Beispiel, botanisch Crategus cayerii. Und vor allen Dingen gerade im privaten Gartenraum ist es ein ganz fantastischer Baum. Also er bietet den Bienen im Frühling unglaublich viel Blütenpracht und damit eben auch Nahrung und Nektar. Also er blüht weiß. Über und über, das ist so im Mai, so Mitte Mai geht's los, je nach Witterung. Und wenn ich dann unter dem Baum liege habe meine Liege aufgestellt, das ist da ein Gesumme, das ist fantastisch. Und dann im Herbst kriegt der rote Früchte. Die dienen auch als Nahrung für die Vögel. Da sind die Amseln drin und diese Früchte halten sich auch sehr lange. Also die sind fast den ganzen Winter dran. Also die Vögel finden da also über mehrere Monate die Möglichkeit, sich zu ernähren. Und dann eben auch ein weiterer wirklich schöner Zierwert ist die fantastische Herbstfärbung, die der Baum bekommt. Also ein Feuerrot, so wer vielleicht mal so in Kanada war, Indian Summer mäßig. Also ist ein ganz fantastischer Baum. Und wie gesagt, der ist recht pflegeleicht, der braucht nicht so viel Wasser. Ist ein schöner Schattenspender, wird jetzt nicht riesig. Ja, also im Garten will man jetzt da nicht unbedingt vielleicht eine Eiche pflanzen. Wer über 3.000, 4.000 Quadratmeter Land hat, der kann es gerne tun. Aber in der Regel haben wir ja doch eher so 500 bis 800 Quadratmeter Gärten so in dem Dreh. Mhm. Und da hat man gerne so eher Bäume, die vielleicht nur so 7, 8 Meter werden. Und dieser Apfeldorn hat diese, nachher, wenn er dann groß ist, würde denn diese Endhöhe erreichen. Also das ist so
nach einem absoluten Favoriten und einer heißen Empfehlung für jeden, der jetzt einen Baum pflanzen möchte. Also merken Sie sich, das ist den Apfeldorn. Das ist eine heimische Baumart, spricht offensichtlich mehr dafür als für Exoten. Da haben wir einen Anruf von unserem Hörer Ingo Lemke, der ganz eindringlich nochmal daran erinnern möchte, dass man doch die heimischen Baumarten nicht vergessen soll.
Ich rufe an, weil ich auch an die heimischen Baumarten erinnern möchte. Es gibt ganz fantastische Sorten, die blühen, die duften, die toll aussehen. Aber die ganz normalen heimischen Baumsorten dienen der biologischen Vielfalt. Wir reden viel vom Insektensterben und Insekten haben eine enge Bindung zu einzelnen Pflanzenarten. Und deshalb sollten die heimischen Baumarten nicht vergessen werden, sondern auch der Hauptbestandteil unserer städtischen Baumlandschaft sein.
Jörg Schneider, eine blöde Frage. Verwirre ich denn mit einer nicht heimischen Baumart tatsächlich unsere heimischen Insekten hier? Könnt ihr damit nicht anfangen?
Nein, das ist so nicht. Auch die, ich nenne sie jetzt mal Exoten, ja, also die haben ein tolles Blütenbild, die bringen Nektar und da geht eine Biene genauso rein wie in eine einheimische Linde. Also da macht das Insekt keinen Unterschied. Und ich will Herrn Lemke durchaus recht geben. Also wir dürfen jetzt nicht alle einheimischen Gehölze, da sind viele dabei, wo wir Experten auch erstaunt waren, wie gut die über die letzten Sommer gekommen sind, wo wir eigentlich eher vermutet hatten, ob das so gut geht. Ich nenne mal ein Beispiel der Feldahorn. Der galt so ein bisschen als kritisch und ein bisschen empfindlich gegen viele pilzliche Erkrankungen, aber im städtischen Raum hat der sich sehr wacker geschlagen, wie über die letzten beiden oder drei Jahre, wo wir wirklich viel Trockenheit hatten. Also Herr Lemke, gebe ich völlig recht, die einheimische Baumwelt ist sehr, sehr gut geeignet. Aber man muss auch klar sagen, es gibt so einige Linden, also da sollte man denn eben vielleicht, also die Linde ist durchaus sehr, sehr interessant, aber da gibt es eben wertvolle sogenannte Sorten. Also die sind dann gekreuzt worden und da gibt es eben gesündere Sorten, die da entstanden sind. Da gibt es zum Beispiel eine Winterlinde, die heißt Rancho. Die ist also für den städtischen Bereich viel besser geeignet als die normale Art, also die normale Winterlinde.
Also
nur
ich glaube,
Beispiel.
Wir könnten uns hier wirklich 4 Wochen über Bäume unterhalten und über das
gerne,
Klima.
Frau Herzog.
Wir gucken mal, welche Frage unsere Hörerin Leonore Pschromski hat. Frau Pschromski, sind Sie am Telefon?
Ich bin am Telefon.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen. Ja, guten ich habe auch eine Frage, die ich gerne beantwortet hätte. Ich habe vorm Haus, also in unserer Straße sind viele Bäume, unterschiedliche Nussbäume, sonst was, aber auch viele Linden. Und ich habe eine Linde vorm Haus. Und ich habe die nun, die ist ungefähr, so schätze ich mal, 35 Jahre alt. Und ich habe die jetzt letztes Jahr richtig systematisch gewässert, mit Schlauch von drinnen nach draußen. Aber ich frage mich, also sie hat schon Anzeichen, dass das nicht mehr alles in Ordnung ist, hat schon abgeschmissen ein paar Äste. Aber die Krone ist noch da. Und jetzt möchte ich wissen, wann fange ich an mit Wässern? Fange ich erst an, wenn es heiß ist und der Boden ganz trocken ist, oder sollte ich vorher schon was machen?
Tja, naja, also wenn man sich die beiden also Januar, Februar mal anschaut, wir hatten jetzt Schnee gehabt, wir hatten auch einige Niederschläge im Januar, aber ganz ehrlich, der letzte große Niederschlag, der ist schon wieder 3-4 Wochen her. Wir haben jetzt bereits schon wieder, wenn es jetzt nicht bald wieder mit einer Regenperiode beginnt, aber ich glaube, wir kriegen ja morgen Regen, ne? In Brandenburg
spätestens,
und Berlin.
Ja.
Genau. Das ist auch gut so, weil es ist schon wieder relativ trocken. Und in Frau Schmerowski, wenn ich Ihnen da einen Tipp geben darf, Sie können schon frühzeitig jetzt so im März, wenn es so bliebe, damit beginnen. Aber am meisten Wasser braucht die Linde und auch jeder Baum in der Stadt eigentlich in dem Moment, wo er Blätter bildet und austreibt. Denn dann bildet er Blattmasse und über diese Blattmasse transpiriert er Wasser und dann braucht er von unten an den Wurzelbereich eben Wasser nachliefern kann. Und also es gilt, wenn die Pflanzen ausschlagen und es wird dann im April, Mai dann so sein, und wir haben da wieder eine Trockenheit, dann müssen wir zu diesem Zeitraum unbedingt wässern.
Ja. Frau Pschromski,
Ja, täglich, ja.
Na, täglich muss nicht sein. Ich weiß nicht, wie groß dieser, wir sprechen von Baumscheibe. Das ist der Bereich, wo unten der Boden offen ist. Wenn der relativ groß ist bei Ihnen.
Das ist so nicht bei uns.
Ja, das ist bei Ihnen wahrscheinlich ein kleiner Raum. Dann,
groß, das ist eine ziemlich große Fläche.
Ja, so 10 Quadratmeter tatsächlich, oder?
Ja, sind um den Baum rum.
Ja, dann würde ich Ihnen vorschlagen, zweimal die Woche tiefgründig, das heißt vielleicht 30 Minuten, vielleicht sogar, wenn es geht, eine Stunde leichtes Wasser laufen lassen. Das müssen Sie da nicht täglich machen, aber das so vielleicht bei großer Hitze zweimal die Woche.
Ja, gut.
Frau Pschromski, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Also doch ein bisschen früher schon gießen, als es eigentlich sonst man so annimmt. Nicht erst, wenn es zu spät ist, sozusagen, wenn es richtig heiß wird. Ja, haben wir noch eine Frage, glaube ich, zum Gießen. Und zwar von Frau Klingmüller aus Berlin-Zehlendorf. Frau Klingmüller, sind Sie am Telefon?
Ja, also die Frage ist ähnlich. Es geht um eine Buche und eine Kiefer. Gibt es da Unterschiede im Gießen? Und soll man direkt am Stamm gießen? Jetzt haben wir ja schon gehört, zweimal in der Woche. Das war ja schon mal eine klare Ansage. Aber gibt es da baumspezifische Unterschiede wegen der Wurzelausprägung?
Ganz gewaltige. Ja, Sie haben da auch zwei sehr schöne Beispiele genannt, die so ganz unterschiedlich eigentlich im Wurzelwachstum sind. Die Kiefern und vornehmlich auch bei uns im ländlichen Bereich, auch im Wald, gibt es ja die märkische Sandkiefer, Pinus silvestris. Und diese Kiefern haben eindeutig nach unten senkrecht gehende Pfahlwurzeln. Und diese Pfahlwurzel geht dann wirklich, wenn es eine alte Kiefer ist von 50, 60, gar 100 Jahre, dann geht die auch so tief runter und kann sogar mit dieser Pfahlwurzel ans Grundwasser gelangen und kann sich von diesem Grundwasser dann auch ernähren. Aber dieses Oberflächenwasser, das Regenwasser, ist für die Kiefer auch lebensnotwendig. Das sieht man eben auch leider in den märkischen Wäldern. Die Kiefer hat in den letzten Jahren eben auch deutlich gelitten, weil sie hat natürlich ein oberflächliches Wurzelwerk und über diese Wurzel nimmt die Kiefer dann zusätzlich eben noch Regenwasser auf, was in den letzten Jahren eben deutlich zu wenig war. Aber grundsätzlich sind Kiefern Gehölze, die an sich weniger Wasser brauchen. Ja, deswegen kommen die auch auf unserem märkischen Sand eigentlich sehr gut zurecht, weil der Sand hat so gut wie kein Puffervermögen. Das Wasser rutscht sehr schnell in tiefere Lagen nach unten weg. Und Flachwurzler, und jetzt, das ist zum Beispiel eine Fichte, die leiden darunter viel, viel mehr. Die Buche, die Sie jetzt genannt haben, das sind Herzwurzler, die haben also eine sehr, sehr viele Faserwurzeln im oberen Bereich und dann deutet sich nur so leicht eine Pfahlwurzel, wie im Querschnitt ein Herz, deutet sich so eine Pfahlwurzel an. Und die Buche braucht deutlich mehr Wasser als eine Kiefer.
Frau Klingmüller. Und dann gießt man auch nicht direkt am Stamm der Buche, sondern etwas in einem Abstand.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, nicht ganz egal. Wenn Sie die Möglichkeit haben und Sie im städtischen Bereich ist es ja häufig so, dass die Bäume eben im Gehweg stehen und ich habe da nur einen kleinen Traufenbereich von ein paar Quadratmetern und die Faserwurzeln, die sind dann unter den Asphaltflächen oder Gehwegflächen. Da kommt man ja mit dem Schlauch ja gar nicht hin. Also es bleibt mir in der Regel ja nichts anderes übrig, als am Stamm zu wässern. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, weil das Wasser findet dann entlang dieser Wurzeln, die am Stamm beginnen, kann es sich so fächerförmig unterirdisch dann an den Wurzeln verbreiten und erreicht dann schließlich auch die Faserwurzeln, die dann das Wasser aufnehmen können.
Also ich stelle fest, Gießen ist wirklich auch eine Wissenschaft für sich. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben noch zwei Hörerinnen und Hörer, die auch noch Fragen stellen möchten. Frau Klingmüller, herzlichen Dank für Ihren Anruf und Wiederhören. Jetzt haben wir noch unseren Hörer Patrick Becker aus Reinickendorf. Moment, Herr Becker, sind Sie dran?
Ja, hallo.
Ich grüße Sie. Ihre Frage bitte.
Ja, es ist eigentlich keine Frage, es ist eher eine traurige Geschichte. Es wird verdichtet, die Häuser werden aufgestockt, wo Bäume gestanden haben, da werden neue Häuser zwischengebaut. Und ich hatte hier gesehen, haben sie eine Nacht- und Nebelaktion, bevor diese Baugeschichten begonnen hatten, das war Februar vor 2 Jahren, 14 Bäume weggehackt. Utsch. Die waren am frühen Morgen einfach weg. Ich habe ein bisschen auf diese Baumscheiben da geguckt und bei dem größten ungefähr 120 Ringe gezählt. Ja. Das müssen uralte Bäume gewesen sein und die waren auch gesund. Dann angerufen da beim Grünflächenamt und da sagte mir so ein Mann, ja, das Problem ist ganz einfach, da gibt es ein Bußgeld, aber das wird einkalkuliert.
Das scheint doch relativ häufig leider zu passieren, Herr Schneider, oder? Beobachten Grauen Sie das auch?
Voll.
Es ist
wirklich, hier könnte man rein. Ist es nicht schlimm? Ja, also...
Also dann rief ich bei der Verwaltung an. Und Sie wissen ja, wie es mit der Wohnsituation in Berlin ist. Man sollte sich also nicht zu sehr mit diesen Leuten in die Wolle kriegen. Ja, es werden ja neue Bäume aufgepflanzt, aber die werden nicht gepflanzt. Es wurde, wo angeblich Grünfläche geplant wurde, ein riesiger Parkplatz gemacht. Darunter wurde eine große Tiefgarage gemacht. Also da kann gar nichts wachsen wegen der Tiefgarage. Und dann sollten irgendwelche Kübel aufgestellt werden. Aber wissen Sie, ein richtig alter Baum...
Ein Kübel ist kein alter Baum, ja.
Nee, es ist zwar schön für den Mann von der Baumschule, da wird da ein paar los, ja. Aber es ist traurig. Und dann eine andere Geschichte, was Sie erzählten, diese niedlichen Gärten, die manche Leute darum bauen. Ich weiß nicht, ob bestimmt, aber ich hörte, dass einige Leute, die mussten die zurückbauen, weil das vom Senat her... Also man darf im Prinzip, das ist irgendein Eingriff, der nicht zulässig ist.
Möglicherweise ja.
So ein bisschen so einen kleinen Zaun darum macht, so 5 Zentimeter und ein Schild, bitte die Hunde da nicht als Hundekotstelle nehmen. und das musste dann wieder weg.
Also es gibt wirklich eine ganze Menge Beispiele, die man in der Stadt beobachten kann. Natürlich auch nicht nur in Berlin, auch in anderen Städten, die absolut nicht lustig sind und wo man manchmal auch einfach nicht schnell genug ist. Herr Becker, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Ach, aber ich habe dann hier noch was. Und zwar, ich hatte noch angerufen hier neulich. Also eine Birke haben sie kaputt gemacht. Also einen riesigen Sandhaufen, der lag um diese Birke rum. Und dann steht noch eine riesige Tanne hier. Die ist ungefähr bestimmt so 6-7 Stockwerke ist die hoch. Und die scheint zumindest gesund.
Mhm. Ja.
Und da habe ich gesagt, Tannen sind nicht geschützt.
Herr Schneider, sind Tannen geschützt oder sind Tannen nicht geschützt? Herr Becker, Ihnen ganz herzlichen Dank für den Anruf an dieser Stelle.
Also da müssen wir klar unterscheiden, wenn es um das den Baumschutzgesetz in Berlin geht, dann sind Tannen tatsächlich nicht geschützt und Fichten auch nicht. Die märkische Sandkiefer ist geschützt, aber alle anderen Kiefern sind nicht geschützt. Die Verordnung gilt für Berlin, aber in Brandenburg ist es dann wieder anders. Und wir müssen natürlich, wer also eine Tanne in seinem Garten fällen lassen möchte oder selber fällen möchte, der muss das natürlich dann machen, wenn die Brutschutzzeit nicht mehr ist. Also sprich in den Wintermonaten von Oktober bis Ende Februar. Also jetzt sind wir schon mittendrin in der Vogelbrutzeit und deswegen müssen unbedingt diese Tannen, Fichten und Co. natürlich weiterhin geschützt werden und dürfen nicht entfernt werden oder gefällt werden.
Also wollen wir hoffen, dass wir nicht allzu viel von solchen Situationen, die unser Hörer gerade beschrieben hat, hier noch in Zukunft beobachten müssen, dass viele Bäume, die gesund sind, einfach abgeholzt werden. Herr Schneider, haben Sie an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank.
Bitte schön, Frau Herzog. Hat mich sehr gefreut.
Ja. Vorsitzender des Landesverbands der Baumschulen Berlin-Brandenburg und Ihnen allen herzlichen Dank fürs Mitmachen, Mitdiskutieren. Bäume und das Klima im Garten und in der Stadt, ein komplexes Thema. Und nochmal die Erinnerung, unser Autor Thomas Fitzel hat seine eigenen Erfahrungen in einem Beitrag geschildert. Den finden Sie noch auf rbbkultur.de.